Der RTDE Podcast. Die Analyse. Portugals heimlicher Wahlsieger. 33% der Wähler sagen, ja, es reicht. Der Vorsitzende der rechten Partei Chega, zu Deutsch es reicht, André Ventura, konnte einen fulminanten Wählerzuspruch für seine Ideen verzeichnen. Auch wenn er diesmal noch nicht als Sieger aus den Präsidentschaftswahlen hervorging, zeigt seine Partei den traditionellen Mitte-Links-Parteien angesichts der zahlreichen sozialen Probleme im Land klare Kante. Eine Analyse von Pierre Levy. Die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen in Portugal fand am 8. Februar in einem Land statt, das von schweren Stürmen und Überschwemmungen heimgesucht wurde. Der Sozialist António José Seguro wurde mit 66,6% der Stimmen gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Marcelo Rebelo de Sousa an, einem Politiker der Rechten, der oft als konsensorientiert beschrieben wird und nach Ablauf seiner zweiten Amtszeit nicht mehr kandidieren durfte. Doch sein Gegner André Ventura, Vorsitzender und Gründer der rechtsextremen Partei Chega, scheint mit 33,3% der Stimmen der eigentliche Gewinner zu sein. Er festigt damit den Durchbruch seiner Bewegung, der in den 2020er Jahren begann. In der ersten Wahlrunde am 18. Januar erhielt Ventura 23,5% der Stimmen. Doch vor der ersten Runde deuteten Umfragen darauf hin, dass 5 Kandidaten auf eine Qualifikation für die zweite Runde hoffen konnten, was ein Zeichen für eine neue Fragmentierung der politischen Landschaft Portugals ist, die bisher von 2 großen Kräften dominiert wurde, der Sozialistischen Partei PS und der Sozialdemokratischen Partei PSD, trotz ihres Namens als Mitte-Rechtspartei eingestuft. Mit der späten Unterstützung der PS, deren Generalsekretär er war, erzielte Seguro im ersten Wahlgang 31,1% der Stimmen. Er gilt als rechts von seiner eigenen Partei stehend. Er war 2011 aktiv, als die PS und anschließend die Rechte nach der Schuldenkrise Sparmaßnahmen durchführten, eine Zeit, in der die Wirtschaftspolitik des Landes direkt von der Europäischen Union und dem IWF gesteuert wurde. Herr Ventura, ein ehemaliger bekannter Sportjournalist, erzielte seinerseits spektakuläre Ergebnisse, insbesondere bei den jungen Wählern, namentlich dank seiner Omnipräsenz in den sozialen Netzwerken. Mit 23,5% der Stimmen am 18. Januar verbesserte er sein Ergebnis um 11,6 Punkte gegenüber den Präsidentschaftswahlen von 2021, bei denen er schon für eine Überraschung gesorgt hatte. Unter den Kandidaten, die nach der ersten Runde ausgeschieden sind, erhielt João Cotrim Figueiredo, Kandidat der liberalen Initiative, also ultraliberal rechts, 16% der Stimmen. Henrique Gouveia e Meio, ein ehemaliger General, trat als unabhängiger Kandidat an. Dank seiner Ausstrahlung, die er durch seine Rolle bei den gewaltigen Bränden im Jahr 2017 und seine Effizienz bei der Organisation des Kampfes gegen die Covid-Epidemie im Jahr 2020 erworben hatte, wobei er sich selbst als über den Rechten und der Linken stehend bezeichnete und Portugal als seine einzige Partei beanspruchte, schien eine Zeit lang auf dem Weg zum Sieg zu sein. Doch seine politische Unerfahrenheit machte ihm schließlich einen Strich durch die Rechnung. Er erhielt lediglich 12,3% der Stimmen. Luis Marques Mendes, der von der PSD aufgestellt wurde, landete mit 11,3% der Stimmen nur auf dem 5. Platz. Dies ist eines der 3 wichtigsten Merkmale der Wahl. Der vom Premierminister Luis Montenegro unterstützte Kandidat erlitt eine brutale Niederlage, wurde daher aus der zweiten Runde ausgeschlossen. Herr Montenegro führt derzeit die Regierung aus der PSD und einer noch weiter rechts stehenden Partei, der CDS. Technisch gesehen dürfte die Zusammenarbeit zwischen dem neuen Präsidenten und dem Regierungschef, der über die meisten Hebel verfügt, kein Problem darstellen, da der Staatschef keine wesentlichen Befugnisse hat, auch wenn er formell den Premierminister ernennt und die Nationalversammlung auflösen kann. Politisch gesehen ist dies aber ein heftiger Rückschlag für die seit April 2024 reagierende Rechte, deren Unbeliebtheit stetig zugenommen hat. Zweite Lehre aus der Wahl. Auch wenn die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang gegenüber 2021 um 12,8 Prozentpunkte gestiegen ist, blieb sie mit 52,2% der registrierten Wähler besonders niedrig, obwohl ein knappes Ergebnis zu erwarten war. Dass fast jeder zweite Wähler den Wahlurnen fernblieb, lässt sich zweifellos durch eine im ganzen Land verbreitete Ermüdung, Abneigung oder Wut erklären. Die Bürger waren nämlich aufgefordert worden, ihre Abgeordneten vorzeitig im März 2024 und dann erneut im Mai 2025 neu zu wählen. Mehrere Korruptionsskandale und Interessenkonflikte hatten zu dieser Instabilität geführt. All dies kam natürlich André Ventura und seiner Partei Xhaka zugute, die ihren Durchbruch bestätigte. Das ist das dritte Merkmal der Wahl. Bei ihrem ersten Wahlkampf im Jahr 2019 hatte diese populistische Partei nur 1,3% der Stimmen erhalten. Im Jahr 2022 stieg sie auf 7,4%. Im Mai 2024 lag sie bei 18,9%. Bei den letzten Parlamentswahlen vor 9 Monaten überschritt sie schließlich mit 23,7% die 20%-Marke. Herr Ventura kann sich also rühmen, seine Basis gefestigt zu haben und ist nun die stärkste Oppositionskraft vor der klassischen Rechten, die er aufgefordert hatte, ihn in der zweiten Runde zu unterstützen. Diese gab jedoch letztlich keine Wahlempfehlung ab. Seine Antikorruptions-Slogans erklären nicht alles. Seine Kampagne für einen vollständigen Stopp der Einwanderung fand wahrscheinlich Anklang in einem Land, in dem die PS, die von 2015 bis 2024 an der Macht war, auf Wunsch der Arbeitgeber ab 2019 das Land für ausländische Arbeitskräfte, insbesondere aus Südasien, geöffnet hatte. Und das, obwohl Portugal historisch gesehen ein Auswanderungsland ist. Die Einwanderung beschränkte sich traditionell auf Staatsangehörige aus portugiesischsprachigen afrikanischen Staaten. Xhaka hat auch das Thema Unsicherheit in den Vordergrund gestellt. Die soziale Lage des Landes hat zweifellos eine wichtige Rolle im Hintergrund gespielt, auch wenn keiner der Kandidaten der drei linken Parteien mehr als 1 oder 2% der Stimmen auf sich vereinen konnte. Die Kommunistische Partei Portugals, eine der wenigen Gruppierungen, die in ihrem Wahlkampf die internationale Politik angesprochen hat, muss sich mit einem Ergebnis von 1,7% begnügen. Dennoch konnten soziale Themen nicht aus den Wahlkampfdebatten ausgeklammert werden. Portugal leidet unter einer hohen Arbeitsprekarität, die in den 2010er Jahren durch die von der Troika, also Europäische Union, EZB und IWF, auferlegten Maßnahmen noch verstärkt wurde. Es ist nach wie vor das westeuropäische Land mit dem niedrigsten Lohnniveau. Der Mindestlohn liegt bei kaum über 1.000 Euro brutto pro Monat. Das öffentliche Gesundheitswesen wurde durch die Sparmaßnahmen besonders stark beeinträchtigt, so dass Herr Seguro versprechen musste, es zu seiner Priorität zu machen. Die Portugiesen leiden darüber hinaus unter einer besonders akuten Wohnungskrise. In 10 Jahren sind die Mieten 4-mal so schnell gestiegen wie die Löhne. Die Wohnungssuche ist zu einem erheblichen Problem geworden, insbesondere in Lissabon. Schließlich löste die Infragestellung des Arbeitsrechts durch eine drastische liberale Reform, die die Regierung im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hatte, am 11. Dezember einen Generalstreik aus. Es ist zweifelhaft, ob die neue politische Konstellation nach den Präsidentschaftswahlen zu einem Kurswechsel führen wird. Weder die rechtsgerichtete PSD-CDS-Regierung noch der neue Präsident aus der PS erwähnen die Verantwortung der Europäischen Union für die Probleme des Landes. Und die Partei Xhaka, deren Europaabgeordnete derselben Fraktion angehören wie die Freunde von Marine Le Pen, hütet sich davor, einen Austritt aus der EU anzuregen. Auch wenn viele Kommentatoren in Paris oder Berlin den Aufstieg der extremen Rechten in einem der letzten Länder, das davon verschont geblieben zu sein schien, beklagen, muss man doch feststellen, dass die europäische Integration eine der Ursachen für diesen Trend zu sein scheint. Fast überall sehen sich die Wähler mit politischen Leitlinien konfrontiert, die von Brüssel vorgegeben und daher als die einzig möglichen dargestellt werden. Mehr braucht es nicht, um Ärger zu schüren.
Das war der RTDE-Podcast.